Danke, Benjamin, für die Vorstellung. Genau, was Sie heute hören werden, ist ein kleiner Ausschnitt aus, oder ein kleiner Ausschnitt aus dem Bereich, in dem ich mich jetzt gerade mit meiner Doktorarbeit beschäftige. Und ich beginne mit einem Videoausschnitt. In ihrer Theaterperformance Mining Stories, deren Trailer wir jetzt gerade gesehen haben, verhandeln die beiden belgischen Theatermacherinnen Silke Huismans und Hannes de Rere das Staudammunglück von Bento Rodriguez. Ich fasse das mal ganz kurz für Sie zusammen, die Ereignisse. Im November 2015 brachen in der brasilianischen Region Minas Gerais nacheinander zwei Dämme eines Eisenerztagebaus und es wurde damals eine immense Schlammlawine voll mit giftigem Eisenerz ausgeschüttet, hat mehrere Dörfer überrollt und 19 Menschen sind auch gestorben bei dieser Katastrophe, die heute als größte Umweltkatastrophe Brasiliens gilt. Außerdem wurde der Fluss Rio Doce, der Lebensraum und Wasserquelle für tausende Tiere wie Menschen vor Ort ist, auf einer Länge von 600 Kilometern verseucht. Verantwortlich für dieses, heute 4 Jahre später eben meist Staudammbruch von Bento Rodriguez genannte Unglück, ist die Firma Samarco, ein Joint Venture aus der brasilianischen Firma Vale und der britisch-australischen Firma BHP. Vielleicht können sich manche von Ihnen auch an den Fall erinnern. Er wurde 2015 auch hier in den Medien besprochen, wenn auch nicht besonders ausführlich. Silke Huismans, die Künstlerin, die Sie gerade in dem Videoausschnitt gesehen haben, ist selbst in den 90er Jahren in der Region Minas Gerais aufgewachsen. Und nachdem sie erstmal nur aus persönlichem Interesse zu dem Unglück recherchiert hatte, hat sie sich dann entschieden, gemeinsam mit ihrem künstlerischen Partner Hannes de Rere nach Brasilien zu reisen und das Unglück künstlerisch zu bearbeiten. Vor Ort haben die beiden Gespräche mit Anwohnerinnen, Bergarbeitern, Betroffenen des Unglücks und Politikerinnen geführt. Zurück in Belgien erweiterten sie ihre Sammlung an Audioaufnahmen um Gespräche mit Menschen wie einem Neurologen, einem Ökonomen und Umweltaktivisten. Aus dieser Vielzahl an gesammelten Stimmen und Zeugnissen, die über das Unglück und seine Folgen, aber auch über Phänomene wie Erinnerung, Ökonomie, die Macht von Narrationen oder Augenzeugenschaft berichten, entstand nach ihrer Rückkehr die Performance Mining Stories, die wir gerade gesehen haben und die seit 2016 bei einer Vielzahl europäischer Theaterfestivals zu sehen war. Und für später schon mal, wenn ich ausführlicher darauf eingehe, können Sie sich auch vorstellen, dass die im Wesentlichen aus dem besteht, was gerade in diesem Trailer angeklungen ist, also die Performerin Silke Huismans, die die verschiedenen Stimmen zusammenschneidet auf der Bühne. So, in der kommenden ungefähr Stunde, denke ich, wird der Vortrag gehen, möchte ich einen Blick auf verschiedene Umgänge mit Zeugenschaft in dokumentarischem Theater werfen. Und dafür werde ich 2 zeitliche Ausschnitte in den Blick nehmen. In einem kürzeren ersten Teil werde ich auf die dokumentarische Theaterpraxis der 1960er Jahre eingehen, in der Zeugnisse und Zeuginnenaussagen sowie Zeuginnenberichte auf eine so zuvor nicht dagewesene Weise ins Theater einzogen. In einem ausführlicheren zweiten Teil werde ich dann die zeitgenössische Theaterarbeit Mining Stories und ihren Rechercheprozess als ein Beispiel für einen künstlerischen Umgang mit Zeugenschaft in der Gegenwart betrachten und anhand des konkreten Beispiels auch die Frage nach einem Verhältnis von Zeugenschaft und Wahrheit stellen. Das heißt, es erwartet Sie jetzt eine überblicksartige Einsicht in einen Moment der Theatergeschichte und dann ein etwas detaillierterer Blick in ein Beispiel der Gegenwart. Und dabei sollen für beide Ausschnitte folgende Fragen leitend sein. Wie wird die Zeugenschaft in der Recherche und im künstlerischen Produkt aufgegriffen und wofür sprechen die Zeugen, was wird durch sie vermittelt? Bei dem jetzt folgenden Teil über die 1960er Jahre beziehe ich mich stark auf den Kanon der theaterwissenschaftlichen Forschung zu diesem Teil, also eigentlich auf das, was auch Sie bei der Recherche in den meisten Büchern dazu finden würden. Und ich mache das deshalb, weil ich selbst nicht originär dazu forsche und mich deswegen eben auch auf den Kanon beziehe. Und möchte es aber trotzdem kurz erwähnen, weil bei so einem kanonischen Wissen natürlich auch immer Wissen verloren gegangen sein kann, wie wir das alle, glaube ich, aus der Kunstgeschichte mit vielen weiblichen Künstlerinnen kennen zum Beispiel. Und das käme dann jetzt hier auch nicht zur Sprache. Als Bezugspunkt für eine Betrachtung von Zeugenschaft im Theater sind die 1960er Jahre aus mehreren Gründen interessant. Theaterhistorisch wird die erste größere Welle eines dokumentarischen Theaters im deutschsprachigen Raum in den 1960er Jahren in der BRD verortet. Damals begannen mehrere Dramatiker, also Theaterautoren, in der Recherche auf zeithistorische Dokumente zurückzugreifen und daraus dokumentarisch informierte Stücke zu schreiben. Hierbei spielten häufig auch Dokumente, die auf der Zeugenschaft von Personen aufbauten, als Augenzeugin, Zeitzeugin oder Gerichtszeugin eine Rolle. Und die Entstehung dieser damals neuen Form eines dokumentarisch orientierten und im Gestus häufig sehr politisch engagierten Theaters wird in Zusammenhang mit verschiedenen zeitgeschichtlichen Ereignissen und Diskursen betrachtet, die ich jetzt mal in aller Kürze wirklich nur überblicksartig zusammenfasse. Wenn ich übrigens zu schnell rede, wozu ich glaube ich die Tendenz habe, können Sie gerne einmal ein Handzeichen geben. Die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit hatte in der Adenauer-Ära sowie durch den Kalten Krieg erstmals weder im Innen- noch im außenpolitischen Interesse gelegen. Sie wurde verdrängt und eine kritische Auseinandersetzung mit ihr gesellschaftlich kaum toleriert. Der Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem 1961 und dann auch die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt 1963 oder ab 1963 machten das zuvor in einer Gesellschaft, die zu großen Teilen aus Täterinnen und Mitläuferinnen bestand. Ich erinnere nochmal an den Vortrag von Magdalena Sario-Scholzka, falls jemand von Ihnen da war. Das zuvor verdrängte und verschwiegene dann Anfang der 1960er zum Thema. Daneben führten außenpolitische Ereignisse wie der sich hochschaukelnde Kalte Krieg und seine Stellvertreterkriege, die Antikriegsproteste und der Antikommunismus in den USA, aber auch innenpolitische Ereignisse wie die Spiegel-Affäre in Teilen der Bevölkerung zu einem stärker werdenden politischen Bewusstsein. Und die Entstehung von Stücken und Inszenierungen, die begannen, das Medium und den Raumtheater für eine Verhandlung von konkreten zeitgeschichtlichen Ereignissen und Fragen zu nutzen, kann vor diesem Hintergrund verortet werden. Als Hauptthemen der dokumentarischen Stücke der 1960er macht Brian Barton in seinem Stück Das Dokumentartheater passend dazu folgende aus. Herrschaft und Gewalt im Dritten Reich, Krieg und Moral, die Verantwortung der Wissenschaftlerinnen, der Kampf gegen den Imperialismus und Kolonialismus, Verfassung und Demokratie und Möglichkeiten der Revolution. Also Sie sehen, dass die Themen, die quasi hauptsächlich in diesen Stücken der damaligen Zeit, die unter dem Begriff dokumentarischem Theater fallen, vorkamen, alle auf eine Art sich mit zeitgeschichtlichen Ereignissen oder zeitgeschichtlichen politischen Diskursen befassen. Die ästhetische Form des Dokumentartheaters der 1960er kann nicht auf eine komplett einheitliche Formel gebracht werden. Es gibt aber doch verbindende Merkmale in der Form, die gerade mit dem historischen Abstand, aus dem wir jetzt darauf blicken, eine gemeinsame Beschreibung möglich machen. Die Hauptakteure dieser Zeit waren Autoren. Was entstand, waren also erstmal dokumentarisch informierte Stücke, die dann von Regisseurinnen inszeniert wurden. Diese Stücke hatten nach wie vor eine dramatische oder epische Struktur. Es gab weiterhin Figuren, die von Schauspielerinnen gespielt wurden und die Stücke folgten einem fragmentierten oder linearen Handlungsablauf. Sie werden dann später sehen, inwiefern sich das verändert hat oder kennen es wahrscheinlich auch selbst aus Theaterbesuchen. Was in der damaligen Zeit aber fundamental neu war, war, dass der Inhalt der Stücke maßgeblich auf dokumentarischem Material aufbaute oder es wortgetreu verwendete. Bei diesem dokumentarischen Material handelt es sich vor allem um Zeitungsberichte, schriftliche historische Quellen, Beschreibungen von Fotografien, Protokolle und Akten von Gerichtsprozessen sowie darin enthaltene Zeugenaussagen vor Gericht. Es kamen also Zeugnisse von Personen vor, jedoch meistens in Form einer bereits institutionalisierten Medialisierung wie der einer Gerichtsakte oder eines journalistischen Beitrags. Dem in diesen Stücken verwendeten dokumentarischen Material lag also das im 19. und frühen 20. Jahrhundert gängige Verständnis von Dokumenten zugrunde. Als Dokumente galten überwiegend administrativ, juristisch oder andersweitig institutionell erzeugte Dokumente, die dann durch Historikerinnen, so die Idee, lesbar wurden. Die Berichte von Augenzeuginnen spielten also erstmalig eine Rolle, fanden aber überwiegend in einer bereits institutionell medialisierten Form Eingang in die Stücke. Ich werde jetzt im Folgenden zwei der bekanntesten Arbeiten der 1960er ein wenig detaillierter eingehen auf die beiden und dabei den jeweiligen Umgang mit Momenten der Zeugenschaft hervorheben. In dem Stück in der Sache J. Robert Oppenheimer von Heiner Kippert, das 1964 an der Berliner Volksbühne Premiere hatte, wird der reale Fall des amerikanischen Wissenschaftlers Julius Robert Oppenheimer thematisiert. Oppenheimer hatte maßgeblich zur Entwicklung der ersten Atombomben beigetragen und arbeitete nach dem Krieg für die amerikanische Atomenergiebehörde. Anfang der 60er Jahre wurde Oppenheimer als möglicher Sowjetspion denunziert und musste sich daraufhin in einer Sicherheitsanhörung verteidigen. Und die Protokolle dieser Sicherheitsanhörung waren dann die Grundlage für Kipperts Stück. Also er hat auf diese Protokolle zurückgegriffen und daraus quasi das Stück verfasst. Die Zeugenaussagen des echten Oppenheimers vor der ihn befragenden Kommission wurden dabei in Form eines Dramas mit epischen Mitteln, also Mitteln der Distanznahme, zum Beispiel durch eigene Kommentare der Schauspielerinnen, gebracht. Das zweite Stück, auf das ich ganz kurz eingehen möchte, ist die Ermittlung von Peter Weiß. Die Ermittlung wurde 1965 in einer Ringuraufführung an 15 Theatern in der BRD und DDR sowie an der Royal Shakespeare Company in London gleichzeitig aufgeführt. Darunter war ebenfalls die Berliner Volksbühne, die für wichtige dieser dokumentarischen Stücke eigentlich eine große Rolle gespielt hat, weil viele dort Premiere hatten. Einige von Ihnen kennen vielleicht auch die Ermittlung, es ist ein relativ bekanntes Stück. Die Ermittlung beruht auf Notizen des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses 1963. Peter Weiß griff dafür auf die Berichterstattung des Journalisten Bernd Naumann über die Prozesse für die FAZ sowie auf eigene Notizen zurück, die er sich selbst als Besucher gemacht hatte. Das Stück, das in 11 Kapiteln einzelne Stationen im Lager Auschwitz von der Ankunft an der Rampe bis zum Weg in die Gaskammer thematisiert, ist wie der wirkliche Prozess in einem Gerichtskontext situiert. Den 18 Angeklagten, die alle mit historischen Personen übereinstimmen, stehen 9 repräsentative und namenslose ZeugInnen gegenüber, 2 ebenfalls auf Seiten der Angeklagten und 7 als Sprecherinnen für ganze Opfergruppen. Und diese Entpersonalisierung von der ZeugIn, die da durchscheint, war auch einer der ganz großen Kritikpunkte an der Ermittlung. Zusammenfassend kann man also sagen, beide Stücke hatten Zeugenaussagen, die vor Gericht oder eine Kommission gegeben wurden, als eine der Hauptquellen und griffen den Ort des Gerichts auch in ihrer Form auf. Sie sind damit keine Einzelfälle, sondern in der Tat hatten auch viele der anderen dokumentarischen Theaterarbeiten die Verhandlung vor einer Kommission und die darin vorkommenden Zeugenaussagen als Quellen, als Rahmenhandlung und oder auch als ästhetische Form, zum Beispiel im Bühnenbild. Die dokumentarischen Theaterarbeiten der 60er hatten, und damit komme ich jetzt zur zweiten dieser beiden leitenden Fragen, nämlich der danach, wofür die Zeuginnen eigentlich ins Feld geführt wurden oder wofür sie gesprochen haben. Sie hatten dezidiert zum Ziel, ein marginalisiertes Wissen als historische Wahrheit offenzulegen und damit zur Diskussion zu bringen. Interessant ist, dass das in ganz vielen Zitaten, die von den Autoren dieser Zeit in ihren eigenen Büchern oder anderen überliefert sind, auch ganz dezidiert so genannt wird. Und sie sich auch eigentlich dabei immer auf diesen Begriff der Wahrheit rückbeziehen. Dabei verstanden Peter Weiß und Co. den Kampf um Wahrheit zwar durchaus als dialektischen Prozess, in dem es verschiedene Perspektiven geben kann, es gab aber für sie auch eine eindeutige Einteilung in das moralisch Richtige und Falsche. Und in diesem Sinn begriffen sie sich selbst als parteiliche Anwälte der Geschichte. Ich lese dazu ganz kurz ein Zitat von Peter Weiß vor. Das dokumentarische Theater ist parteilich. Viele seiner Themen können zu nichts anderem als zu einer Verurteilung geführt werden. Für ein solches Theater ist Objektivität unter Umständen ein Begriff, der einer Machtgruppe zur Entschuldigung ihrer Tat dient. Die historischen Dokumente und bereits medialisierten Berichte der Zeugin fungierten hier also als Mittel einer Beglaubigung. Man könnte vor diesem Hintergrund sagen, dass die Aussagen von Zeuginnen ähnlich ihrer Funktion in einem Zeugenstand, in einem Prozess, also in einem Zeugenstand vor Gericht, in einem Prozess der Wahrheitsfindung und Meinungsbildung eingesetzt wurden. Und dabei ist vielleicht noch kurz interessant zu erwähnen, dass das Theater in den 60ern in der BRD eine etwas andere Reichweite hatte als heute und dass insbesondere die Ermittlung von Weiß, aber auch andere Stücke wie der Stellvertreter von Rolf Hochhuth jeweils tatsächlich dann anhand dieser Stücke massive gesellschaftliche Kontroversen nach sich zogen. Zusammenfassend kann man über die dokumentarischen Theaterarbeiten der 60er also sagen, sie verhandelten Ereignisse der jüngeren Zeitgeschichte. In ihren Rechercheprozessen griffen sie auf Zeuginnenaussagen zurück und verwendeten Dokumente. Meistens waren diese bereits medialisiert, die Zeuginnenaussagen. Die Zeuginnen, deren Aussagen vorkamen, wurden von Schauspielerinnen vertreten. Für viele, wenn auch nicht alle der ikonischen Stücke dieser Zeit, war die Verhandlung vor einer Kommission das stilbildende Mittel. Also die Augenzeugenschaft überschneidet sich häufig mit der Idee der Zeugenschaft vor Gericht. Und das Ziel war eigentlich die Offenlegung einer historischen Wahrheit, Beitrag zur politischen Diskussion und gesellschaftlichen Erkenntnisprozessen zu leisten. Aus diesem Einblick in die Rolle von Zeugenschaft im dokumentarischen Theater der 60er springe ich jetzt in die Gegenwart und möchte anhand der Performance Mining Stories, wie zuvor angekündigt, den Umgang mit Zeugenschaft in einer zeitgenössischen künstlerischen Arbeit betrachten. Seit etwa 10 Jahren gibt es wieder eine größere Tendenz von Künstlerinnen, gerade auch im Performance-Theater, ob deutschsprachig oder international, sich dezidiert zeitgeschichtlichen Ereignissen der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart zu widmen. Häufig sind es Ereignisse, die in den medialen Diskursen oder in einem kollektiven Gedächtnis marginalisiert sind, oft auch Ereignisse, die mit Krieg oder anderen gewaltsamen Krisen zusammenhängen. Und viele dieser heutigen Arbeiten sind auch dokumentarisch und nutzen dafür Momente von Zeugenschaft, wie in den 60ern auch für die Recherche, aber häufig auch durch die Einbeziehung von Menschen, die wir als Zeuginnen betrachten können, in die Probenprozesse und auch dann in die Inszenierungen. Die Performance Mining Stories lässt sich in diese Tendenz einordnen. Und dieser Sprung macht deshalb Sinn, weil in den Jahrzehnten dazwischen dokumentarisches Theater erstmal eigentlich gänzlich aus der Mode gekommen ist. Also es gab Anfang der 60er diese eine Welle und dann in den 70er und 80ern gab es sicher einzelne Theatermacherinnen, die das gemacht haben. Es war auf jeden Fall keine breite Tendenz. Auch noch in den 90ern und dann erst in den frühen 2000ern, dann ist eigentlich im deutschsprachigen Raum das dokumentarische Theater zurückgekommen. Und dann aber für eine Zeit mit einem ganz anderen Gestus. Also in den Arbeiten der frühen 2000ern wurde sich eher in einem selbstreferenziellen Gestus Fragen nach Authentizität, Fiktion und Realität auf der Bühne gewidmet. Und deswegen ist diese Entwicklung der letzten 10 Jahre, die tatsächlich einige Parallelen zu dem der 60er Jahre aufweist, der Grund, warum ich mich für diese beiden Ausschnitte entschieden habe. Ich selbst habe Mining Stories im Sommer 2018 beim Theaterspektakel in Zürich gesehen und die beiden Künstlerinnen diesen Oktober für ein Interview getroffen und beide Momente werden jetzt in die folgenden Überlegungen einfließen. Die Menschen, mit denen Silke Huismans und Hannes de Rehre in ihrer Recherchearbeit in Brasilien für die Performance Gespräche geführt und aufgezeichnet haben, lassen sich in 2 Gruppen aufteilen. Die eine Gruppe von Personen, die im Stück auftaucht, sind Betroffene des Minenunglücks. Die Bewohner der verschütteten Dörfer, welche Angehörige, ihre Dorfgemeinschaft und ihre Häuser verloren haben. ArbeiterInnen der Bergbaufirma, die aufgrund des Imageverlusts der Firma Samarco und der unklaren Lage Angst um ihre Arbeit im Bergbau haben. PolitikerInnen, die sich zwischen verschiedenen Interessensgruppen zu dem Ereignis verhalten müssen. Sie sehen also schon, die Betroffenen sind keineswegs als eine einheitliche Gruppe zu verstehen. Sie sind aber ein Kreis von Personen, die man als Augenzeugin des Unglücks und seiner Folge verstehen kann. Sie haben ein konkretes Ereignis, das Minenunglück oder seine Folgewirkungen erlebt und geben davon Zeugnis. Die Berliner Philosophin Sibylle Krämer nennt in ihrer Beschreibung verschiedener Zeugentypen 2 Typen, die auf die erste Gruppe der Gesprächspartnerinnen von Mining Stories zutreffen. Erstens die Augenzeugen, wie wir sie aus dem Gericht kennen. Sie sind in ihrer Optimalform persönlich nicht betroffen, haben ein Geschehen wertneutral beobachtet und aufgezeichnet und geben es dann vor Gericht wieder. Wer sich einmal mit Gerichten befasst hat, weiß, dass die Realität eigentlich von dieser Optimalform sehr weit entfernt ist. Trotzdem gibt es dieser Bild einer neutralen Augenzeugenschaft. Und zweitens den Überlebenszeugen, der etwas, oft handelt es sich dabei eben um etwas Katastrophales, er und überlebt hat. Und für die, die das nicht mehr können, vor denen, die das nicht erlebt haben, Zeugnis gibt. Beide Gruppen zeichnen sich dadurch aus, dass sie etwas erlebt oder wahrgenommen haben und davon berichten. Über den Moment des Sehens oder Wahrnehmens definiert auch Sibylle Schmidt Zeugenschaft. Sibylle Schmidt und Sibylle Krämer sind, glaube ich, auch schon in einigen der Vorträge aufgetaucht, weil die beiden einfach sehr viel zu Zeugenschaft geschrieben haben. Das heißt, das sind, glaube ich, Namen, wenn eine Thematik interessiert, die man sich auf jeden Fall auch notieren kann. Ich zitiere Sibylle Schmidt. Einer der frühesten griechischen Ausdrücke für den Zeugen, Histor, weist darauf hin, in welchem Sinn ein Zeuge ein Wissender ist. Abgeleitet vom Wortstamm his, welches mit Sehen oder Wissen übersetzt werden kann, ist Histor wörtlich übersetzt der, der weiß, beziehungsweise der, der gesehen hat. Es liegt also nahe zu sagen, dass eine Zeugin eine Person ist, die weiß, weil sie etwas gesehen oder wahrgenommen hat. So, die erste Gruppe der Zeuginnen aus Meining Stories changiert also zwischen diesen beiden Formen der Überlegungszeugenschaft und der Augenzeugenschaft. Daneben gibt es noch eine andere Gruppe von Personen, die in den Audioeinspielungen zu Wort kommen. Und das sind interviewte Expertinnen aus den Bereichen Ökonomie, Religion und Aktivismus. Und sie beschäftigen sich alle mit Makrophänomenen in Zusammenhang, mit denen das Unglück betrachtet werden kann. Und auch diese Gruppe könnte man, je nachdem für welche Definition man sich entscheidet, als Zeuginnen betrachten. Sie bezeugen, und jetzt benutze ich einen relativ weiten Zeugenschaftsbegriff, ein spezifisches Wissen. Ich lese auch noch mal ein Zitat von Sibylle Schmidt vor. In der Testimony Debate umschließt der Zeugnisbegriff nicht nur autobiografisch attestierte Erfahrungen, sondern jegliche Art von mündlich oder schriftlich übermittelten Erkenntnissen. Selbst das Wissen eines Experten oder das Urteil einer Fachkollegin wird als Testimony aufgefasst. Wenn wir Zeugenschaft so weit greifen, können wir für diesen Moment auch die Gruppe der interviewten Expertinnen in Meining Stories als Zeuginnen verstehen. Für die künstlerische Arbeit ist es erstmal egal, also die haben nicht bewusst auf diesen Begriff zurückgegriffen, aber ich glaube, dass es für eine Reflexion darüber vielleicht trotzdem interessant sein kann, besonders wenn wir später zu der Frage kommen, wofür die Zeuginnen eigentlich aufgerufen werden. Und damit komme ich dann zur ersten der beiden leitenden Fragen, nämlich der Frage danach, wie in der künstlerischen Arbeit mit Zeugenschaft umgegangen wird. Und dafür beziehe ich mich jetzt bei diesem Beispiel erstmal auf den Rechercheprozess der beiden in Brasilien und auf die erste Gruppe der aufgenommenen Personen, die der Augen- oder Überlebenszeugin. In Brasilien führte das noch bestehende soziale Umfeld der Künstlerin laut Aussage der beiden dazu, dass sie relativ leicht mit Menschen ins Gespräch gekommen sind. Zuerst möchte ich von ein paar ganz simplen Momenten in ihrer Recherche berichten, von denen die beiden in dem Interview, das ich mit ihnen geführt habe, erzählt haben. Sie wurden in der Stadt Mariana von Gesprächspartnerinnen an andere weiterempfohlen, zu anderen geschickt und weitergeleitet. Sie wurden in Häuser von Betroffenen eingeladen, verbrachten dort Abende oder Nachmittage. Der Bürgermeister der Stadt Mariana hat sie, nachdem sie ihm davor dreimal abgesagt hatten, nahezu gezwungen, auch ein Gespräch mit ihm zu führen und dieses aufzuzeichnen. Und zuletzt, ohne dass sie danach gefragt hatten, wurde ihnen eröffnet, dass sie mit einer autorisierten Ausnahme und gemeinsam mit zwei Bekannten das Gelände des komplett verschütteten Dorfs Bento Rodrigues betreten können, welches seit dem Unglück eigentlich als Sperrzone gilt und von niemand betreten werden darf. Was ich mit dieser Aufzählung zeigen will, ist, dass durch ihre Recherche eine ganze Reihe von sozialen Momenten entstanden sind, die von der Möglichkeit, über das Unglück erstmal einfach zu sprechen, bis hin zur Auflösung eines staatlich erlassenen Verbots, diese Sperrzone zu betreten, reichen. Manche dieser Momente haben die Künstlerinnen so intendiert, andere haben sich durch ihre Anwesenheit vor Ort und sicher auch durch ihren Status als recherchierende Künstlerinnen ergeben. Wie können wir solche Prozesse künstlerischer Arbeit, die soziale Situation und Momente erzeugt, kontextualisieren? 1995 schrieb Hal Foster den Artikel »The Artist as Ethnographer«. Er beschreibt darin zum ersten Mal eine Entwicklung in der Kunst, sich vermehrt Mitteln wie Recherche, Forschungsreise und Interviews zu bedienen, Also Mittel, die klassischerweise in einer ethnografisch- oder kulturanthropologischen Praxis genutzt werden, um somit Kunst über ein als das andere Definierte zu machen, seien das sozial andere oder ethnisch andere. Hell Forsters erste Beschreibung einer solchen Tendenz muss als Kritik verstanden werden. Er macht den von ihm attestierten ethnografischen Turn in der Kunst vor allem über das zu problematisierende Interesse an als anderem Konstruierten aus. Er thematisiert damit die Gefahr, in künstlerischen Prozessen Othering zu betreiben, also die eigene Identität zu versichern, indem man Menschen anhand von Merkmalen als andersartig identifiziert und konstruiert und damit die eigene Zugehörigkeit zu einer scheinbaren Normalität stabilisiert. Das ist eine Problematik, die wahrscheinlich die Kulturanthropologen, Anthropologinnen zu Ihnen, unter Ihnen zu Genüge aus den fachinternen Diskursen auch kennen. Und Hell Forsters sehr kritische Sicht auf so eine ethnografisch orientierte Kunst wurde in der Zwischenzeit etliche Male selbst kritisiert. Die Kunsthistorikerin Fiona Siegenthaler beschreibt zum Beispiel 2013 in einem Essay ethnografische Praktiken in der Kunst weitaus wertneutraler. Sie kritisiert Hell Forster dafür, dass er ethnografisch informierte Kunst eben gerade über das Merkmal definiert, das er an ihr kritisiert, anstatt dieses einfach nur als einen Teilaspekt dieser Praxis auszumachen, nämlich das Othering. Und Siegenthaler erkennt hingegen erstmal an, dass sich ethnografische Praktiken in den Künsten entwickelt haben und dass ethnografische Methoden von Künstlerinnen vermehrt genutzt werden. Und als einen ganz wichtigen Punkt einer solchen Kunstpraxis nennt sie den Umstand, dass soziale Räume geschaffen werden können. Ich lese dazu kurz zwei Zitate von ihr vor. In this sense, art is not so much situated in as the generator and producer of a social space. It is obvious that, in the long term, such projects have an impact not only on artistic practice, but also on social practice, on the particular places they visit and the people they encounter. In diesem hier kurz vermessenen Kontext einer ethnografisch orientierten künstlerischen Praxis kann auch die Recherchearbeit der beiden Künstlerinnen Silke Huismans und Hannes de Rehre gesehen werden. Was hier als ethnografischer Turn beschrieben wird, meint also eine Kunstpraxis, bei der Künstlerinnen auf ethnografische Methoden wie forschende Recherche in sozialen Feldern oder Interviews zurückgreifen und im Moment der Recherche, ob intendiert oder nicht, soziale Situationen entstehen lassen. Sie vermessen nicht nur die sozialen oder kulturellen Phänomene oder Felder, mit denen sie sich befassen, sondern beeinflussen diese Felder und Räume oder produzieren sie sogar. Im Fall von der Arbeit an Mining Stories können wir darunter die Fragen und Gespräche fassen, die Momente für ein Bezeugen bieten, aber auch die erwähnte Aufhebung des staatlich erlassenen Verbots. Eine solche Involviertheit von Künstlerinnen in die Produktion von sozialen Situationen führt sicher häufig Ambivalenzen mit sich und wird, so mein Eindruck aus den Interviews, die ich bisher geführt habe, von den Künstlerinnen häufig nicht so stark reflektiert wie das künstlerische Produkt selbst. Also es ist so ein Diskurs, der vielleicht noch nicht in seiner Gänze angekommen ist oder dann eben auch reflektiert wird, wie groß auch dieser Teil der künstlerischen Arbeit ist. Im Fall von Mining Stories könnte man die Ambivalenzen vielleicht so skizzieren. Durch die Arbeit der Künstlerinnen, ihr Nachfragen und das Aufnehmen der Antworten wurde unter anderem ein Raum oder eine Situation geschaffen, in der Betroffene das Unglück und seine Folgen bezeugen können. Gerade die Forschung zu Zeugenschaft und traumatischer Erfahrung, die im Anschluss an die Shoah entstanden ist, betont die Wichtigkeit des Zuhörens für ein Stattfinden des Zeugnisses und für eine Aufarbeitung von traumatischer Erfahrung. So schreibt etwa Ulrich Bär im Vorwort zu seinem Band »Niemand zeugt für den Zeugen«, ich zitiere, »Eine Aussage wird erst dadurch zu einem Zeugnis, dass sich der Zeuge in seiner Erzählung an einen anderen richtet. Die persönlichen Belange des Zeugen werden erst in der Ansprache an andere überschritten und die Aussage des Zeugen steht erst dann durch diese Ansprache und diesen Anruf um Gehör für eine universelle Wahrheit an.« In diesem Zitat finden sich jetzt zwei interessante Momente. Erstens die Notwendigkeit eines Gegenübers, das bereit ist zuzuhören und das Zeugnis anzunehmen und anzuerkennen für das Stattfinden eines Bezeugens überhaupt. Und das sind aber Situationen, die eben auch auf journalistische Situationen oder die Interviews, die Kulturanthropologen führen, zutreffen. Also es ist gar nichts, was jetzt speziell für die Kunst zutrifft, aber eben in so einer künstlerischen Praxis entstehen kann. Und zweitens der Umstand, dass sich das Erzählte dadurch vom reinen privaten Erlebten in eine universellere Wahrheit oder eine politische Angelegenheit verwandeln kann. Das Wissen um die Tonaufnahme, das Wissen um eine Öffentlichkeit, die das Zeugnis dann später im Theater hören wird, kann dazu führen, die eigene Geschichte in eine Narration umzuwandeln und das traumatisch Erlebte dadurch veräußerbar zu machen, also von dem bloßen eigenen Erleben abzutrennen. Beide Momente würde ich, und das ist jetzt relativ normativ interpretierend, erstmal als gesellschaftlich und soziale Potenziale bezeichnen, die eine solche ethnografisch orientierte künstlerische Praxis hervorbringen kann. Auf der anderen Seite birgt eine solche Vorgehensweise auch das Potenzial verschiedener Problematiken. Auf einer sozial-ethischen Ebene, wenn von den Künstlerinnen ihre Rolle nicht ausreichend reflektiert wird und quasi therapeutische Prozesse eröffnet werden, diese aber nicht aufgefangen oder abgeschlossen werden. Auf der Ebene postkolonialer Machtstrukturen, wenn die Aufteilung in forschende weiße Subjekte, die sich Menschen und ihren Schicksalen als fremden Forschungsobjekten im anderen Raum nähern, fortgeschrieben wird. Und hier sind wir dann an diesem eben von Hal Forster in seinem Essay von 95 kritisierten Punkt. Oder ebenfalls auf einer postkolonialen Ebene, wenn wir uns die Frage stellen, wer eigentlich die Mittel finanziell und auch die Ressourcen hat, um auf eine solche Weise zu Kunst zu machen, zu reisen, zu recherchieren und wer nicht. So ist es zum Beispiel im Fall von Mining Stories so, dass niemand der Betroffenen aus Brasilien bisher das Stück sehen konnte, aber schon einige der Gruppe der interviewten Expertinnen, die international wohnen und unterwegs sind. Das, was ich im Rahmen dieses Vortrags als Schaffen eines Raums für Zeugenschaft bezeichne und in einer ethnografisch orientierten künstlerischen Praxis verorte, kann also als ambivalente Praxis begriffen werden, die auf einer sozialen und ethischen Ebene Potenziale wie Problematiken bergen kann. Inwiefern welche Aspekte bei der Arbeit Mining Stories tatsächlich zutreffen, ist jetzt nicht Gegenstand des heutigen Vortrags und führe ich deswegen nicht weiter aus. Stattdessen möchte ich jetzt kurz anhand von zwei Videoausschnitten zeigen, wie die in dieser Recherche aufgenommenen Gespräche mit Menschen dann in die fertige Inszenierung eingeflossen sind.